ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Jens Spahn ist Papa geworden, das ist schön, hat aber Diskussionen ausgelöst und er ist daraufhin als CDU-Fraktionschef zurückgetreten, denn das Kind bekamen er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA, was in Deutschland rechtlich nicht zulässig ist und auch den Beschlüssen seiner Partei widerspricht. SWR1 Leute hat die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch zu Gast. Ist die Leihmutterschaft der alleinige Grund für sein Aus gewesen oder nur eine Ansammlung an Gründen?
Gute Frage. Ich würde sagen, ja, das hat der ganzen, also gewissen Abneigungen und gewissen Unzufriedenheiten mit Herrn Spahn quasi noch die Krone aufgesetzt. Also er ist jemand, der schon vorher umstritten war, der durchaus auch, wo es Kritik gab an seinen früheren, ja, Fähigkeiten, die Unionsfraktion zusammenzuhalten, wobei man dann aber auch wieder sagen muss, also ich würde sagen, im letzten halben Jahr hat er als Union-Fraktionsführer dann schon große Arbeit geleistet, also dass dieses letzte Reformprogramm Paket dann der Bundesregierung dann doch relativ unproblematisch über die Bühne gegangen ist. Das hat ja auch viel mit Jens Spahn zu tun. Also insofern hat er auch sehr viel geleistet, aber ist natürlich jemand, der auch aufgrund seines extrem konservativen Auftretens dann bei vielen Personen aneckt und gleichzeitig dann natürlich auch aufgrund seiner eigenen Lebensführung dann auch wieder auf der anderen Seite Gegner hat.
Er ist zurückgetreten. Das ist zumindest das, was nach außen getragen wurde. Sehen Sie das genauso oder ist das seine eigene Entscheidung gewesen oder hat man die ihm wohl nahegelegt? Das ist jetzt eine Spekulation, gar keine Frage, aber was haben Sie für einen Eindruck?
Also ich würde schon sagen, dass er zurückgetreten worden ist. Mhm. Also dass da ganz massiv, also verschiedene Akteure natürlich gewirkt haben, eine gewisse Stimmung dann auch verursacht haben, die aber eine breite Basis gefunden hat, diese Stimmung. Und letztendlich hat ihn der Bundeskanzler, der CDU-Vorsitzende meines Erachtens, also den Rücktritt ganz stark nahegelegt. Wobei Friedrich Merz das ja selbst erst relativ spät erkannt hat, welche Brisanz in dieser Tatsache liegt und er hat das im Grunde ein paar Tage lang gar nicht so wahrgenommen. Und als er es dann aber gemerkt hat, was sich da zusammenbraut in Teilen der CDU, in verschiedenen Landesverbänden und vor allem auch bei der Frauenunion. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass man die Frauenunion in der CDU richtig ernst genommen hat.
War es das mit der politischen Karriere von Jens Spahn?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt Leute, die sagen, naja, der ist auf dem Absprung vielleicht in ein ganz anderes Betätigungsfeld. Manche sagen, naja, der wird vielleicht in den USA in die Wirtschaft gehen, hat da ja durchaus auch seine Freunde in den Tech-Firmen. Andere, zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Söder, sagen, unterschätzt den Spahn nicht, der kommt auch wieder. Also ist meines Erachtens schwierig zu sagen. Ich meine, er ist auf einem sehr hohen Niveau gewesen. Also der wird jetzt nicht, und er ist natürlich weiterhin ja Bundestagsabgeordneter im Augenblick. Also der wird jetzt sich nicht irgendwo verdingen und irgendwas Unbedeutendes machen. Das kann man sich nicht so recht vorstellen, dass er tatsächlich auf Dauer im hinteren Glied ist. Also insofern tatsächlich, entweder er geht ganz raus oder er kommt in ein paar Jahren nochmal wieder. Ich sehe das mit dem Wiederkommen nicht so ganz als wahrscheinlich an, weil sich da dann doch, also an diesem Umstand Leihmutterschaft schwierig zu vereinbaren mit CDU-Position, Widerstand der Frauenunion, also dagegen, daran wird sich jetzt in absehbarer Zeit nichts ändern.
Wir haben aber auch die Karriere von Friedrich Merz, die politische, gesehen, der kam dann auch auf einmal wieder, ist eine andere Geschichte, das ist mir schon klar. Was hat dieser Aktion Leihmutterschaft im Hause Spahn wohl mehr gelitten? Der Bundeskanzler Merz oder die grundsätzliche Glaubwürdigkeit der Politik?
Also natürlich hat zunächst mal die Glaubwürdigkeit von Jens Spahn drunter gelitten. Also dass er gedacht hat und anscheinend davon ausgegangen ist, dass er damit durchkommt, in Anführungszeichen, dass er also einerseits eine private Entscheidung treffen kann, die für sich in Anspruch nehmen kann, dass die richtig sei und gleichzeitig in eklatantem Widerspruch zu all dem tritt, was er jahrelang, jahrzehntelang der deutschen Öffentlichkeit, der CDU gepredigt hat. Also da denkt man sich, wo hat der Mann eigentlich sein politisches Gespür gelassen, das er ja offensichtlich hat, sonst wäre er ja nie so weit gekommen. Er war ein ausgesprochen einflussreicher und eine Person, an der man nicht vorbeikommt. Also insofern würde ich sagen, zunächst hat vor allem die Glaubwürdigkeit von Jens Spahn gelitten, aber dann bei dem, was sich dann in der Folge ergeben hat, nämlich, dass eben diese Rochade notwendig war, diese Personalentscheidung, da würde ich schon sagen, das hat dann auch insgesamt ja durchaus gewisses Glaubwürdigkeitsdefizit, aber vor allem hat man den Eindruck, also so ein großes Thema sind doch jetzt Personalentscheidungen nicht und selbst daran scheitert man dann nicht scheitert, aber hat zumindest hinterlässt ein schlechtes Bild, das weckt dann zumindest ein gewisses Befremden.
Wie bewerten Sie die Reaktion von Kanzler Merz nach dem Rücktritt von Jens Spahn? Also ist das dann Führungsstärke oder ist das vielleicht dann doch eine kritische Personalpolitik? Er hätte ja eigentlich nur einen Posten neu besetzen müssen, hat er aber nicht gemacht.
Er hätte nur einen Posten neu besetzen müssen, den des Vorsitzenden der Unionsfraktion. Aber natürlich, da stehen ja die Leute auch nicht parat. Also da ist ja jetzt nicht so, als ob da 5 da stünden, wo man sagen könnte, genau das sind die richtigen Leute. Wen nehme ich denn jetzt? Sondern es ist ja durchaus ein gewisser Mangel gewesen. Und aus dieser Situation, das hat er ja meines Erachtens, hat er da eine ganz richtige Entscheidung getroffen. Er hat nämlich diese Personalie Spahn mit der Personalie Thorsten Frey verknüpft. Bis dahin Chef des Bundeskanzleramts, an dem es durchaus Kritik gegeben hat, an seinen Führungsqualitäten. Mit Blick auf das, was im Bundeskanzleramt erforderlich ist. Und das fand ich eine richtige Entscheidung, dass der Bundeskanzler gesagt hat, na setze ich den Frey in die Unionsfraktion, da hat er Erfahrung, das war eine richtige Entscheidung. Aber das, was dann in der Folge dann als weitere Entscheidung gekommen ist, da ist das eine oder andere nicht optimal gewesen.
S-Werns Leute geht weiter mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Eigentlich musste ja Kanzler Merz nach dem Rücktritt von Jens Spahn nur einen neuen CDU-Fraktionschef suchen. Er baute dann aber personell ordentlich um. Thorsten Frey bekam den Job, musste dafür den Kanzleramtsminister abgeben. Diesen Job übernahm die bisherige Gesundheitsministerin Nina Wagen. Ihr Nachfolger wurde Carsten Linnemann, der bisherige CDU-Generalsekretär. Und seinen alten Job macht jetzt Franziska Hoppermann. Und auf Verkehrsminister Patrick Schnieder folgte dann nach ein wenig Suchen Steffen Bilger. Hat Merz die Gunst der Stunde genutzt, um sozusagen sein Team noch besser umzubauen für seine Verhältnisse oder für seine Absichten?
Also zumindest mit Blick auf das Bundeskanzleramt würde ich schon sagen, dass man das so feststellen kann. Da war jetzt Thorsten Frey vielleicht nicht die Idealbesetzung, scheint aber ein richtig guter Mann für die Fraktion zu sein, hat auch viel Erfahrung im Parlament. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Wagen das mit dem Bundeskanzleramt ja vielleicht geräuschloser hinbekommt. Da ist ja im Grunde die große Erfordernis, man muss einen ganz, ganz großen Überblick haben, aber selber kein Geltungsbedürfnis. Also man darf und will nicht in der Öffentlichkeit stehen als Kanzleramtsministerin, sondern muss im Grunde hinten präsent sein. Mir hat mal der frühere Kanzleramtsminister Thomas de Maizière hat mal gesagt, wie das mit ihm und Angela Merkel gelaufen ist. Angela Merkel habe zu ihm gesagt, wenn ich nicht da bin, musst du da sein. Und wenn ich da bin, musst du auch da sein. Und das ist das, also sprich, man muss als Kanzleramtsminister immer präsent sein und zwar nicht in den Medien, sondern im Überblick haben, in der Steuerung der Regierungsgeschäfte, nicht nur der Bundesregierung, sondern eben auch mit den Ländern, mit den Landesregierungen. Und man hat den Überblick und muss ihn haben über die Nachrichtendienste. Das ist eine Riesenaufgabe.
Ich höre bei Ihnen schon raus, Thorsten Frey war zu oft in der ersten Reihe. Wie wichtig ist Thorsten Frey trotzdem für Friedrich Merz?
Er scheint ein großer Vertrauter, ein ganz wichtiger Vertrauter von ihm zu sein, jemand, mit dem er sich berät, also der auch absolut loyal ist. Und das ist natürlich jetzt mit Blick dann auch auf die Unionsfraktion dann schon wieder eine Besonderheit. Also da saß bis jetzt jemand Jens Spahn, wo man das Wort loyal nicht unbedingt in denselben Satz mit dem Nachnamen nehmen würde. Also das kann man bei Thorsten Frey auf jeden Fall machen. Der ist sehr loyal. Und da ist natürlich auch wieder so ein, da muss man ja doppelt hinschauen, jetzt zumindest aus politikwissenschaftlicher Sicht. Natürlich muss ein Fraktionsvorsitzender, der muss den Laden zusammenhalten. Wir haben ein parlamentarisches Regierungssystem. Das bedeutet, die Fraktionen und vor allem die Regierungsfraktionen müssen geschlossen sein. Da darf es mal die eine oder andere kleine Abweichung geben, aber insgesamt muss die Geschlossenheit vorhanden sein. Das gehört zu unserem Regierungssystem, weil wenn die nicht mehr vorhanden ist, dann ist man nicht handlungsfähig, dann ist die Regierung nicht mehr tragfähig und muss womöglich mit Rücktritt immer sich Sorgen machen. Also insofern, das ist ganz wichtig. Im Englischen sagt man dazu, das sind Einpeitscher, die Whips, im britischen Regierungssystem. Also solche martialischen Ausdrücke nimmt man bei uns nicht, aber die Funktion wird damit gut beschrieben. Aber gleichzeitig muss jemand, der die Fraktion führt, natürlich auch das Vertrauen nicht nur des Regierungschefs haben, sondern auch der Abgeordneten. Und insofern ist es ein Spagat. Also wenn jemand zu loyal zum Kanzler ist oder zum Regierungschef auf Landesebene, dann gerät er womöglich auch leicht in den Verdacht, an dessen langer Leine entlang zu hüpfen. Und das wollen wiederum selbstbewusste Abgeordnete auch nicht. Es ist also auch ein Spagat.
Dass sich Carsten Lindemann im Mai des vergangenen Jahres noch als ungeeignet für den Job des Gesundheitsministers ansah, das ist Ironie des Schicksals?
Das ist ein bisschen Ironie des Schicksals und lehrt, dass man gelegentlich vorsichtig sein sollte und nie sagen sollte. Ich habe das interpretiert es jetzt im Nachhinein, diese Äußerung von Lindemann, die wir jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder vorgespielt bekommen haben, verständlicherweise. Ich habe die damals so interpretiert, dass er sich selber im Grunde entlasten wollte, dass er selber begründen wollte, warum er damals bei der ersten Regierungsbildung eben nicht Mitglied der Bundesregierung geworden ist und dass er das quasi auch ein bisschen schönreden wollte, dass ihm das jetzt ein bisschen auf die Füße gefallen ist, versendet sich wieder.
Jetzt hat die CDU eine neue Generalsekretärin mit Franziska Hoppermann. Wie wichtig ist die Personalie?
Ich finde die bemerkenswert, die Personalie. Und zwar deshalb finde ich sie bemerkenswert mit Blick dann auf den Herbst oder mit Blick auf den September. Das ist ja demnächst, dass wir Landtagswahlen bekanntlich zunächst in Sachsen-Anhalt haben, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, wo man im Augenblick davon ausgehen kann, dass zumindest in Sachsen-Anhalt und eigentlich in allen drei Ländern, also die Wahlergebnisse für die CDU nicht grandios sein werden. Also dass da dann schon relativ schnell anfangen wird, wer hat daran eigentlich Schuld. Und das Interessante aus meiner Perspektive ist, dass der CDU-Vorsitzende, dass Friedrich Merz entschieden hat, diesen Wechsel vorzunehmen. Das hat ja zur Folge, dass, also Carsten Lindemann ist jetzt Bundesgesundheitsminister, der hat jetzt völlig andere Themen. Den kann man nicht mehr in die Pflicht nehmen. Da kann man nicht sagen, der ist schuld, der Generalsekretär, was gemeinhin in Parteien so der Fall ist nach einer nicht so besonders grandiosen Wahl. Aber die neue kann man doch auch noch nicht in die Pflicht nehmen. Also die konnte jetzt in 6 Wochen auch nicht die Welt retten. Also falls es so laufen sollte, wie man im Augenblick annimmt, was ja nicht der Fall sein muss. Und auf wen fällt es dann zurück? Auf den CDU-Vorsitzenden. Und deshalb habe ich ehrlich gesagt diese Personalentscheidung zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, weil ich mir denke, damit hat sich Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender womöglich selbst in die Schusslinie befördert, falls es tatsächlich nicht so gut laufen sollte.
Auch in Unionskreisen soll Kanzler Merz nicht die allerhöchsten Popularitätswerte momentan haben. Um es freundlich zu formulieren, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, ist weiter im SWR1-Leute-Studio. Sie haben eben schon gesagt, dass so die Autorität des Kanzlers ein wenig gelitten hat in den letzten Wochen. Liegt es auch daran, dass er so zu Alleingängen neigt?
Ja, also zumindest zu verbalen Alleingängen. Also er ist jemand, der dann auch mal sich frei und äußert. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir ja eigentlich alle gern mögen als Öffentlichkeit. Und gleichzeitig, wenn er sich dann geäußert hat mit Ausdrücken, die wir, glaube ich, fast jeder irgendwas im Kopf hat, dann ist das Entsetzen zum Teil auch groß. Das hat natürlich dann auch viel damit zu tun, dass wir das ja dann auch ständig hören. Also egal, welchem Programm man folgt, auf welchem Online-Kanal man unterwegs ist. Wir kriegen das ja dann auch ständig in Dauerschleife. Und ich denke mir, das ist vielleicht dann auch so ein großer Unterschied zu früher. Also früher hat sich das, ich glaube, Horst Seehofer hatte das mal gesagt, das versendet sich auch wieder. Und heutzutage versendet sich halt zunächst mal gar nichts. Und dann kriegt man die Paschas und das Stadtbild. Man kriegt es ständig vorgespult. Genau. Und kann sich jedes Mal, treibt es den Leuten, also zumindest denjenigen, denen das halt nicht passt, den Blutdruck in die Höhe, während ein anderer Teil der Bevölkerung, also es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja, der Friedrich Merz hat doch recht, aber die äußern sich dann oder melden sich dann nicht zu Wort. Also insofern würde ich sagen, das ist ambivalent. Also er kommt in Teilen der Bevölkerung meines Erachtens schon gut an, aber gleichzeitig haben wir eine Neigung, natürlich auch die Medien, die es jetzt natürlich so nicht gibt in der Pauschalität, ist mir klar. Aber dass das dann eben auch ganz leicht skandalisiert wird. Und da bietet er schon tatsächlich Futter. Also ich meine, wenn wir uns alle dran erinnern, Angela Merkel, also die hat außer dem einen legendären Satz, der ihr dann natürlich und der Union vor allem wahnsinnig auf die Füße gefallen ist, wir schaffen das. Aber ansonsten hat die jetzt wenig solche Aufreger von sich gegeben. Sie war langweilig und sie war bewusst langweilig.
Das hat ja auch was mit, da sind wir schon bei einem recht großen Thema, Kommunikation zu tun. Was sage ich wie und was ist dann nachher halt auch im Umlauf? Da haben Sie gerade schon deutlich gemacht, dass der Friedrich Merz nicht immer was für kann, dass es dann in Dauerschleife wiederholt wird. Aber Sie haben am Anfang auch gesagt, die Kommunikation, die ist bei ihm und seinem Team definitiv ausbaufähig.
Die Kommunikation, auch insgesamt die Personalentscheidungen, wie man mit Personal umgeht. Also wir erinnern uns jetzt alle an die Geschichte, wer wird neuer Bundesverkehrsminister? Mhm. Und da ist schlicht und ergreifend das eine oder andere schiefgelaufen. Also er hatte jemanden dann dem bisherigen Bundesverkehrsminister gesagt, dass er ihn nicht mehr braucht, dass er entlassen wird. Und hatte angenommen, dass derjenige, den er ins Auge gefasst hat, dann auch tatsächlich kommen würde. Aber er hat dem Mann anscheinend nicht genug Bedenkzeit gegeben. Der hat vielleicht das falsche Signal ausgesendet. Friedrich Merz hat das Signal falsch interpretiert. Und auf einmal kommt ein komplettes kommunikatives Missverständnis. Und ich bin selber auch Arbeitgeberin in der Akademie für politische Bildung. Und da denke ich mir mal, also so würde ich eine Personalentscheidung nicht treffen. Ich würde zum Kandidaten sagen, jetzt schlafen Sie noch mal drüber. Wir schlafen auch noch mal drüber. 24 Stunden später machen wir eine klare Entscheidung. Und da denkt man sich, also wo ist jetzt eigentlich die Professionalität in dieser Regierung dann in der Situation gewesen, also in dieser spezifischen Situation? Und da wir dann alle so ein bisschen zu Allgemeinplätzen neigen, sag mal, die können ja alle nichts, was natürlich Unfug ist. Also der Bundeskanzler kann auch sehr vieles und die Regierung. Also wir müssen uns ja schon auch vor Augen führen, in welcher Weltlage, in welcher internationalen, in welcher wirtschaftlichen Situation die Bundesrepublik Deutschland, die gesamte Europäische Union steckt. Und da finde ich, also gerade auch mit Blick auf schon erreichte oder geplante Reformen, ist auch ganz vieles wirklich gut gemacht worden. Aber es ist natürlich viel leichter für uns alle, uns über diese Missgeschicke auszutauschen, weil über Personal kann jeder reden. Über Sicherheitspolitik und Energiepolitik tun sich die meisten dann doch ein bisschen schwerer.
Das stimmt. Und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo es ein Für und Wider gibt, einen Fehler einzugestehen, wenn man einen gemacht hat. Das gehört ja auch dazu. Da wird einem dann aber eher vorgeworfen, dass man überhaupt den Fehler gemacht hat, logischerweise. Auch das ist natürlich immer so ein Blickwinkel, den man einnehmen kann. Worin unterscheiden sich denn die Reibungspunkte in der aktuellen Regierung im Vergleich zu den Konflikten der früheren Ampelkoalition momentan?
Also zum Teil gibt es natürlich große Schnittmengen, dass wir also im Grunde ähnliche Konfliktthemen haben. Das sind Parteien aufeinander getroffen, die eigentlich inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Also das haben wir auch bei der Ampel, wo jetzt die FDP als kleiner Teil, aber doch als stimmgewaltiger Teil einen großen Unterschied hergestellt hat zu den Sozialdemokraten und zu den Grünen. Und wir merken eben auch jetzt in der jetzigen Koalition, dass das ein Unterschied ist zum Beispiel zu den großen Koalitionen, die Angela Merkel geführt. Also in der damaligen Zeit unter Angela Merkel war die CDU etwas stärker links der politischen Mitte, als sie das jetzt ist unter Friedrich Merz. Und die SPD war dann vielleicht auch eher ein bisschen mitteorientiert. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die Sozialdemokraten, denen die Wählerschaft abhanden kommt, und die Union, der auch die Wählerschaft abhanden kommt, sich so im Grunde so auf ihre Alleinstellungsmerkmale versuchen zu konzentrieren, wo man im Grunde der eigenen Wählerschaft immer die Ankündigung macht, aber jetzt gibt es CDU, CSU pur oder womöglich Sozialdemokratie pur, was natürlich Unfug ist. Das gab es noch nie in der Bundesrepublik Deutschland auf der Bundesebene, eine Politik pur, weil man immer Koalitionspartner hatte, auf die man natürlich Rücksicht nehmen musste. In jetzigen Konstellationen mit knappen Mehrheiten muss man aber mehr Rücksicht nehmen. Und jetzt ist der Koalitionspartner inhaltlich, ideologisch unterschiedlicher, als das früher der Fall war.
Schwarz-Rot regiert Deutschland und mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch möchte ich jetzt einmal auf den Koalitionspartner von CDU und CSU schauen. Bei dieser Kabinettsumbildung ist die SPD Gewinner, Verlierer, neutral dazwischen irgendwo?
Sie ist neutral, sie ist ja nicht betroffen. Natürlich muss sie es zur Kenntnis nehmen. Das sind ja dann die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man dann am Kabinettstisch sitzt, mit denen man die Ressortabstimmungen vornehmen muss. Die Ressorts, die Ministerien müssen sich ja untereinander immer inhaltlich abstimmen. Da spielt schon eine Rolle, wer ist der Chef, wer ist die Chefin, mit wem kann man besser, mit wem kann man schlechter, spielt schon eine gewisse Rolle. Aber ansonsten ist eben in Koalitionsregierungen immer so üblich, das gilt auch für die Landesebene, dass der jeweilige Regierungschef zwar eine Umstellung vornehmen kann, aber die bezieht sich immer nur auf das eigene politische Lager. Also der Kanzler Merz, da müsste jemand schon mehr als die goldenen Löffel geklaut haben, damit er jetzt auf die Personalie der SPD einwirken könnte. Also insofern, das entscheidet die SPD, das entscheiden die beiden Parteichefin und Chef, ob man die SPD-Mitglieder in der Bundesregierung jetzt dabei belässt oder nicht. Und natürlich muss es dann der Bundespräsident absegnen, gegebenenfalls, aber da bahnt sich nichts an, was vielleicht schon damit zu tun hat, dass die beiden ja auch Ressortchefs sind, Parteichefin und Parteichef.
Das stimmt. Sehen Sie momentan Punkte bei der SPD, mit denen die Partei besser dasteht als der Koalitionspartner? Macht die SPD irgendwas außerordentlich gut?
Also vielleicht macht sie zumindest weniger kommunikative Fehler, aber das hat natürlich auch was mit der Sichtbarkeit zu tun, dass man natürlich immer eher auf den Bundeskanzler als auf dessen Stellvertreter achtet. Ja, ich meine, meines Erachtens ist so in der Wahrnehmung eine gewisse Überlastungsdiskussion haben wir schon. Also es gibt eine Unzufriedenheit innerhalb der Partei der SPD und bei den SPD-Anhängern, dass man sagt, ist es wirklich sinnvoll, dass die beiden Parteichefs dann auch noch so bedeutende Ressorts führen? Also Frau Baas, die das Bundesarbeits- und Sozialministerium führt, Herr Klingbeil, der das Finanzministerium führt, aber überhaupt nicht aus dem Finanzwesen kommt. Also der hatte da, glaube ich, schon auch viel sich anzueignen, viel zu erarbeiten. Und es gibt Leute, die sagen, das klappt auch noch nicht so hundertprozentig. Das ist ein Riesenressort und vor allem ein sehr extrem kompliziertes Ressort, von dem ja alles abhängt. Also was der Bundesfinanzminister absegnet oder auch nicht absegnet, hat natürlich ganz massive Auswirkungen auf die anderen, auf die Politikbereiche. Also da gibt es eine gewisse Kritik, dass man im Grunde weniger auf Klingbeil und Baas als Ressort, als Minister, sondern auf die Tatsache, dass sie vielleicht in der Führung der eigenen Partei, dass sie dazu nicht genügend Zeit haben und die Partei im Grunde ja zu wenig auf die Stimmungslage dort Rücksicht nehmen, zu wenig dann auch in die Landesverbände hineinschauen können. Und wir haben ja einzelne Landesverbände der SPD, jetzt gerade auch mit Blick auf Sachsen-Anhalt, wo man schon sagt, puh, wir sind über 7% bei den Umfragen. Das muss man sich mal vorstellen. SPD hält schon 7%. Zumindest für, ja, ein bisschen beruhigend.
Aber dafür, das wird ja dann auch gerne auf Bundesebene aus den Unionskreisen gesagt, dafür hat die SPD ja dann doch einen gehörigen Einfluss auch, dass sie eigentlich keine Überpartei ist.
Das ist genau der Punkt. Es war ja dann auch am Anfang der Regierungsbildung diese ganz große Unzufriedenheit. Einerseits mit der Regierungspolitik insgesamt, dann aber ja vor allem mit dem Kanzler Merz, dass man gesagt hat, naja, jetzt hat man da diese mickrige, in Anführungszeichen, SPD, die eigentlich nicht sehr viel Stimmen geholt hat, nicht allzu viel Mandate beiträgt zu dieser Bundesregierung. Und die konnten jetzt diesem Bundeskanzler für die Regierung abverlangen, dass er die Schuldenbremse kickt. Und dass die nicht mehr, dass die ganz massiv eingeschränkt worden ist. Und wir wissen, wir haben vorher über Glaubwürdigkeit gesprochen, das ist das Hauptglaubwürdigkeitsproblem für die Union. Also insofern hat tatsächlich die SPD hat einen relevanten Einfluss, weil man sie braucht. Man hätte mit niemand anderem, den man als Partner erträglich findet, eine Regierung bilden können. Die Grünen sind nicht stark genug. Mit der AfD möchte man nicht regieren, weil die AfD so ist, wie sie ist. Wenn sie nicht so extrem wäre, könnte man ja mit ihr regieren. Aber sie ist im Augenblick eine radikale Partei in weiten Teilen. Deshalb ist sie nicht auf Bundesebene nicht regierungsfähig. Und vor dem Hintergrund hat die SPD natürlich einen wahnsinnigen Einfluss. Und wie gesagt, diese Glaubwürdigkeitskrise hat eigentlich auch die SPD Herrn Merz eingebrockt.
Das reguläre Ende dieser aktuellen Bundeskoalition wäre Herbst 2029. Was meinen Sie, erreicht Schwarz-Rot diese Marke?
Also ich gebe ganz ehrlich zu, dass die Antwort, das werde ich öfters gefragt und meine Antwort fällt immer wieder unterschiedlich aus. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Also ich habe vor einem halben Jahr habe ich gesagt, ja, das schaffen die. Die sind jetzt in einem guten Modus, die sind in diesem Reformmodus. Man ist in der Lage, sich wieder zu verständigen nach dieser, eigentlich sind es erst 4 Monate, aber jetzt nach diesen jüngsten Ereignissen, wo dieser Autoritätsverlust nicht in der Bundesregierung, sondern in der Partei so groß geworden ist für Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden. Also jetzt mache ich mir wieder ein bisschen Sorgen.
Laut Definition wird eine Partei als Volkspartei bezeichnet, wenn sie Anhängerinnen und Anhänger in allen Gruppen und Schichten der Bevölkerung hat. SWRs Leute geht weiter mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Haben wir aktuell noch Volksparteien oder sind das solche, die sich an Begrifflichkeiten vergangener Jahrzehnte klammern?
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich würde sagen, wir haben schon noch Volksparteien. Ich würde die Union nach wie vor als Volkspartei bezeichnen. Die SPD kann man eigentlich nur noch in bestimmten Regionen der Bundesrepublik als Volkspartei bezeichnen. Aber allein, dass ich das so einschränken muss, zeigt ja, eigentlich sind sie dann nicht mehr wirklich Volksparteien, weil es im Grunde nicht mehr gelingt oder fast nicht mehr gelingt, tatsächlich unterschiedliche soziale Milieus mit einem breiten parteipolitischen Programm anzusprechen und vor allem, und ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis, auch keine verschiedenen Bevölkerungsgruppen komplett abzuschrecken. Also auch nicht, also für einige ein wirklich rotes oder wie auch immer gefärbtes Tuch zu sein. Das gehört zur Volkspartei auch dazu, dass man sich zumindest überlegt bei Prioritätensetzung, dass man sagt, naja, also als zweite Partei, als zweite Präferenz könnte ich mir die schon vorstellen.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass es so eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung gibt, wenn es um politische Dinge geht? Was sehen Sie da als Hauptgrund, dass wir so in einem dauerhaften Krisenmodus und deren Folgen seit Jahren sind?
Also ich würde schon sagen, die Krisen spielen eine ganz große Rolle. Und zwar mit Krisen meine ich ja jetzt nicht nur die letzten paar Jahre, die wir so haben, Corona, Kriege, sondern das muss man ja schon viel früher anfangen lassen. Also für die Menschen in den ostdeutschen Ländern hat die Krise mit der Wiedervereinigung angefangen, nach der Wiedervereinigung. Das muss man sich gerade, wenn man aus einem westlichen Land kommt, immer wieder vor Augen führen. Natürlich wollte man die Wiedervereinigung, aber deren Folgen, wo also ein ganz, ganz großer Teil der dortigen Bevölkerung den bisherigen Arbeitsplatz verloren hat. Zwar nicht verhungert ist, um Gottes Willen, natürlich abgefedert worden ist, aber das, was eine Existenz und ein Leben ja ausmacht, verloren hat, nämlich die Erwerbstätigkeit. Also insofern, da war eine frühe Krisenerfahrung. Ansonsten haben die meisten von uns im Grunde seit der sogenannten Bankenkrise, also Ende der Nullerjahre, seither sind wir unablässig in einem Krisenmodus. Und Kinder und Jugendliche, die in dieser Zeit geboren sind, kennen nichts anderes als Krise, Bankenkrise, Währungskrise, Migrationskrise, Krieg, Energiekrise, Pandemie. Und die kamen ja eigentlich immer auch obendrauf. Also weil viele der Probleme ja im Grunde nicht weggegangen sind, sondern es kam immer was obendrauf. Also insofern, diese Krisen sind eine ganz massive Ursache. Und dann aber gleichzeitig haben wir Parteien, die von diesen Krisen profitieren. Und das ist jetzt nicht nur die Partei auf der extrem Rechten, sondern meines Erachtens auch die Partei auf der extrem Linken, die dann im Grunde den Leuten dann auch erklären wollen oder weismachen wollen, dass diese Krisen doch eigentlich gar nicht so schlimm wären, wenn man jetzt nur noch an das eigene Volk denken würde, dann könnte man doch zum Beispiel mit dieser Migrationskrise, das wäre dann keine gewesen, oder die Energiekrise wäre doch keine, wenn man mit Russland sich wieder anfreunden würde und so weiter und so fort. Also es gibt zu jeder Krise dann auch Krisenprofiteure. Dann haben wir eine veränderte Mediensituation. Wir haben die Online-Medien, wir haben diese Dauerbespielungen, wir haben diese Zuspitzung, wir haben technische Ausspielformate, wo das nicht das Gemäßigte, das Moderierte und das Mäßigende eine Rolle spielt, sondern wo das Zugespitzte, also im Grunde dann das Geschäftsmodell ist. Und dann ergänzt sich Krise mit extremen Parteien, mit dem Geschäftsmodell dieser Online-Medien, und das verstärkt dann nochmal. Und dann kommen wir natürlich als Deutsche aus einer Situation heraus, es lief doch immer alles so gut. Wirtschaftlich lief es gut, gesellschaftlich wirtschaftlich lief es insgesamt gut, Modernisierung aber auch nicht zu schnell. Und dann kommt jetzt noch diese massiven, ja im Grunde diese Zerstörung von dem, worauf wir immer gebaut haben. Automobilindustrie, Exportmodell, schaffe und dann geht es uns allen gut und wir merken auf einmal, wir können uns womöglich oder unsere Kinder und Enkel können sich anstrengen, wie sie wollen. Die internationale Konkurrenz ist immens, die Konkurrenz durch Technologien ist immens und auf einmal machen wir uns zu Recht riesen Sorgen um die Zukunft.
Sind wir dann über die letzten Jahrzehnte so verwöhnt worden, dass wir vielleicht auch eine zu große, zu hohe Erwartungshaltung haben, dass uns eigentlich alle Sorgen und Probleme so abgenommen werden?
Würde ich sagen, schon ein bisschen. Ich meine, auch durch die Volksparteien, das war das Geschäftsmodell der Volksparteien, die sich gegenseitig Konkurrenz gemacht haben, die Union und die Sozialdemokraten. Man hat sich gegenseitig übertrumpft mit Wahlgeschenkversprechen. Das war also vor allem noch in der alten Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung der Fall. Und dann haben wir gleichzeitig so Politik, ich sage immer, im Liefermodus. Also die Politik verspricht, wir liefern und wir als Bundesbürger vergessen, dass wir Bürger sind und nicht Anrufer beim Lieferdienst.
Weiter geht's in SWR1 Leute mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Wenn wir auf die wirtschaftliche Lage im Land schauen, Sie haben eben schon alles so ein bisschen mal angerissen, was im Argen liegt. Wie stark lastet der anhaltende Druck auf die Bundesregierung? Das ist ja schon eine relativ lange und anspruchsvolle To-Do-Liste.
Meines Erachtens lastet der Problemdruck sehr stark. Also dieses Thema Wirtschaft, dass wir seit Jahren keinen wirtschaftlichen Aufschwung haben. In einem Land, das so stark exportorientiert ist, ist es natürlich diese internationalen, diese Auswirkungen der internationalen Krisen natürlich ein ganz massives Problem. Und da kann eine Bundesregierung auch ganz, ganz wenig daran ändern. Also das ist im Grunde ja auch etwas, was man sich dann auch deutlich machen muss. Wir sind als Bundesregierung oder die Bundesrepublik Deutschland ist eingebunden in ein größeres Geflecht und wir hängen ab von wirtschafts-, von handelspolitischen Entscheidungen, von Krieg im Nahen Osten und so weiter und so fort. Also da kann selbst gutes Regierungshandeln, macht es relativ schwierig, dann einerseits natürlich dieser große Vorteil, dass wir Teil der Europäischen Union sind, aber natürlich auch auf die Europäische Union Rücksicht nehmen müssen, auf die anderen Mitgliedstaaten. Aber da ist im Grunde etwas, wo ich mir denke, also da wäre auch viel Verbesserungsmöglichkeit noch, wenn wir uns überlegen, dass gerade ja auch für Baden-Württemberg die EU dass der Wirtschaftsraum ist. Und wenn man sich überlegt, wie viel Hindernisse es noch beim dort im Grunde gibt, nicht tarifärer Art, dass im Grunde unterschiedliche Standards gelten, da könnte man noch viel machen. Also insofern, ich sage einerseits diese problematische Abhängigkeit vom Nahen Osten, von den USA und den dortigen Entscheidungen handels- und zollpolitisch und gleichzeitig sollten wir viel mehr noch diese Ressource europäischer Wirtschaftsraum, da wäre noch viel zu machen und davon würde nicht zuletzt Baden-Württemberg und die Wirtschaft sehr profitieren.
Aber ich habe das Gefühl, dass wir als EU ja dann schon mehr oder weniger regelrecht gezwungen wurden, durch die amerikanische Zollpolitik da ein bisschen nach vorne zu gehen, ein bisschen stärker sich zu präsentieren.
Also es gibt Leute, die sagen, egal was man von Donald Trump hält, als Europäer sollten wir dankbar sein, dass er manche Entscheidungen getroffen hat, so lästig die uns sind, weil sie uns zwingen, endlich anders vorauszudenken, eigenständiger zu sein und auch wieder innovativer zu sein, nicht hinterherzutrotten, sondern sich zu überlegen, was kann man einerseits in europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik selbst leisten, aber wo sind wir auch stark, nämlich eigentlich ja doch vor allem auch als Wirtschaftsraum stark, also bei aller Kritik an Trump, man kann dafür dankbar sein, dass wir so quasi ein bisschen so den Tritt in den Hintern bekommen haben, aber natürlich mit den Tritten im Hintern ist halt immer so, die sind schmerzhaft, man kann auch ziemlich ins Stolpern kommen und nicht jeder fasst wieder Tritte nach.
Es gibt noch so einen Begriff, der einem dann wieder so auf die Füße fallen kann, den ich wieder rausgepackt habe, der Herbst der Reformen. Der sollte ja eigentlich schon im vergangenen Jahr gewesen sein. Seitdem haben wir aber, ich würde mal sagen, so die Jahreszeiten des Reformstaus erlebt. Machen wir uns nichts vor. Viele von uns haben, ob im Kleinen oder Großen, eigentlich gar keine rechte Lust auf Veränderungen manchmal ja auch. Sind wir da in Deutschland dann zu ängstlich, was sowas angeht?
einerseits zu ängstlich und natürlich dann auch zu statusorientiert. Also die einen haben viel zu verlieren, denen es gut geht. Und diejenigen, die ohnehin noch nie viel gehabt haben, haben natürlich dann noch zusätzlich auch noch mal die Sorge, dass sie sich gar nichts mehr oder noch weniger leisten können. Also da haben wir tatsächlich ein Problem. Und ich meine, es ist ja nicht nur diese wirtschaftliche Krise und dieses einerseits Fordern von Reformen. Also man wirft der Bundesregierung oder auch zum Teil den Landesregierungen vor, nicht reformfreudig zu sein, nicht schnell genug voranzukommen. Aber wenn es dann Reformen gibt, dann findet man die nicht gut, weil die womöglich den eigenen Haushalt, den eigenen Geldbeutel betreffen. Und was eben das Problem ist, wir brauchen ja nicht nur eine Energiereform, eine energiepolitische Reform. Wir brauchen nicht nur wirtschaftspolitische Reformen, weniger Auflagen, weniger Nachweispflichten, die den Unternehmen wahnsinnig viel Arbeit machen, aber natürlich auch dem Gesundheitswesen viel Zeit rauben. Sondern wir haben natürlich eine ganz massive Krise, einerseits mit Blick auf Infrastruktur, dass da vieles eben Geld gespart worden ist in den letzten Jahren. Aber die Hauptkrise, mit der umzugehen, ist nämlich die demografische Entwicklung, also die Bevölkerungsentwicklung, dass jetzt meine Generation der Babyboomer allmählich in den Ruhestand geht und wir selber aber als Generation zu wenig Kinder bekommen haben. Und das ist ein Thema, natürlich kann man sagen, naja, künstliche Intelligenz wird es richten, aber künstliche Intelligenz zahlt eben keine Rentenbeiträge.
Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wählen im kommenden Monat. Wir sagen im Herbst und dann ist es schon so nah. Darüber möchte ich jetzt in SWR1 Leute mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch reden. Welche Wirkung kann die Bundespolitik, die aktuelle, auf diese Wahlen tatsächlich haben?
Also offenbar eine relativ große, zumindest wird es angenommen, wenn ich mir so anschaue und anhöre, was jetzt die verschiedenen Ministerpräsidenten, vor allem die der CDU aus den östlichen Ländern, wie man jetzt Kritik an Teilen der Rentenreform übt, dann scheint man da ja einen großen Zusammenhang zu sehen, was ja eigentlich eine völlig verkürzte Darstellung ist. Also im Grunde geht es doch denen nur darum, jetzt festzuhalten, wir kämpfen für unsere Bevölkerung und wir wollen denen in Berlin sagen, dass sie das alles falsch machen. Da kann sich ja in der Kürze der Zeit nichts ändern. Aber man hat offenbar den Eindruck, dass es womöglich den einen oder anderen Wähler entweder zu der AfD hintreibt, wenn das jetzt mit der Rentenreform nicht so klappt, wie die sich das vorstellen, oder jemanden zurückholen. Also da ist offensichtlich der Eindruck, Bundespolitik macht mehr aus als womöglich die Landespolitik, weil sonst würden die sich doch jetzt im Grunde auf ihre landespolitischen Themen besinnen und den Leuten zeigen, wir sind präsent, wir kümmern uns um Bildung, um Polizei, um das, was man halt vor Ort in den Ländern für Aufgaben hat.
Also das heißt, einer möglichen Abstrafung durch die Bundespolitik entgegenzuwirken.
Mhm.
Wie bewerten Sie die Strategien denn der traditionellen Parteien, sage ich mal, in den östlichen Bundesländern, stabile Regierungen bilden zu wollen, wenn Umfragen zufolge radikale Parteien wie die AfD bei 38-40% liegen?
Das ist im Grunde ja ein ziemlich mühsames Geschäft und es ist natürlich ein Geschäft, das Teile der Bevölkerung ja dann immer noch mehr oder der Wählerschaft, muss ich sagen, immer noch mehr gegen die gemäßigten Parteien aufbringt. Also das ist im Grunde der Versuch, also ich sage immer ausdrücklich und bewusst der gemäßigten Parteien, weil das mit den etablierten Parteien ist meines Erachtens AfD-Sprech. Mhm. Auf die Weise will man schon abwerten, diejenigen Parteien, die die Bundesrepublik so lange prägen, die will man damit abwerten. Das kennt man auch aus anderen Systemen. Das ist dann im Grunde etwas so nach dem Motto, jetzt brauchen wir den Aufbruch, wir brauchen die großen Veränderungen und die Etablierten haben früher alles falsch gemacht. Also diese Abwertung, die teile ich nicht. Aber die gemäßigten Parteien tun sich natürlich schwer, weil sie, also gerade die Union, aber ja auch die SPD, man grenzt sich ab gegenüber der AfD. Bei der Wählerschaft kommt es aber als Abgrenzung gegenüber der Wählerschaft selbst an, deren Problemwahrnehmung, deren Sorgen, deren Kritik an den Parteien. Die Befürchtung oder meine Befürchtung ist, dass diese Brandmauer, die ich grundsätzlich für sinnvoll halte, weil man kann eine Partei, die zu extremem Gedankengut zumindest in Teilen neigt oder sich nicht davon ausreichend abgrenzt, mit der kann man ja nicht koalieren. Und es wird ja nicht dadurch besser oder nicht dadurch weniger extrem, dass viele Leute die Partei gut finden. Also wenn was extrem ist, wenn ich sage, das ist völkisch-autoritäres Denken, das lehnen wir ab, weil es nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dann wird ja die Partei nicht dadurch zu einer besseren, zu einer gemäßigten, zu einer grundgesetzkonformeren Partei, dass viele Leute da dahinter stehen. Also insofern ist die Brandmauer meines Erachtens, kann man die inhaltlich schon gut begründen. Das Problem ist nur, dass die Brandmauer genau den gegenteiligen Effekt hat, weil die Leute sagen, ja, wenn ihr nicht wollt, dass die mitregieren, dann machen wir die halt einfach so stark, dass ihr gar nicht nach einem Koalitionspartner fragen müsst.
Ist es nicht auch so, dass bei dem Begriff Brandmauer es darauf ankommt, wie man den denn definiert, dass man koalieren, da gehe ich mit, aber gar nicht erst ins Gespräch gehen, ist ja dann doch ein anderer Punkt.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis und natürlich ist diese Brandmauer extrem bröckelig. Also ich meine, wenn wir uns die kommunale Ebene anschauen, wir haben nicht nur in östlichen Ländern Situationen, wo man natürlich an der AfD überhaupt nicht dran vorbeikommt, wo man zumindest auf kommunaler Ebene, wo es ja dann auch ganz viel um Verwaltung geht, wo man sagt, also diese Fußgängerampel, da ist doch jetzt völlig egal, ob das die AfD auch gut findet oder nicht. Und das ist ja ein sachlich völlig richtiges Argument. Aber dann bröckelt das natürlich womöglich auch auf Landesebene. Wir haben jetzt gerade von der CDU eine ganz klare Erklärung auf einem Parteitag so festgelegt, dass man weder mit der Linken noch mit der AfD koaliert. Die Frage ist nur, ja, wie bildet man dann eigentlich womöglich noch eine Regierung? Wie schräg wird dieses Bündnis? Wie viele Stimmen hat man eigentlich noch? Ohne die Linken wird man im Grunde nicht regieren können. Und das kann man in östlichen Ländern, wo die Linke auch immer noch die Nachfolgepartei der SED, dann der PDS ist, also die auch ganz stark gebrandmarkt ist als frühere Mauerschützenpartei, verständlicherweise. Also das kann man den Leuten dann auch nicht klar machen. Also da ist man im Grunde in einem unheimlichen Dilemma drin, gerade als CDU. Und da ist es dann wieder mit der Glaubwürdigkeit. Wie bleibt man glaubwürdig? Wie vertritt man Werte, wenn man dafür nicht mehr die Mehrheiten hat?
Jetzt wissen wir beide nicht, wie diese drei Wahlen ausgehen im nächsten Monat, können uns aber auf Prognosen stützen. Welche Signalwirkung geht von diesen drei Wahlen, von diesen drei Landtagswahlen auf die Bundesregierung aus oder kann ausgehen?
Also zunächst ist der Hinweis natürlich immer der, das sind jetzt keine bevölkerungsstarken Länder. Also das sind kleine, bevölkerungsschwache Länder, das wird dann zum Teil auch, kommt der Hinweis, also das sollte man jetzt vielleicht auch nicht zu hoch setzen, aber das ist natürlich dann auch schon wieder fast schon wieder eine Verharmlosung, weil man natürlich meines Erachtens sagen kann, Leute, wir müssen viel mehr in die ostdeutschen Länder schauen. Wir haben früher auch in der Politikwissenschaft den grandiosen Fehler gemacht, zu glauben nach der deutschen Vereinigung, naja, die werden sich schon anpassen, die wollten doch uns beitreten, der alten Bundesrepublik, die werden schon so werden, wie wir sind. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Also wir haben in den ostdeutschen Ländern, wir haben eine andere Struktur in der Bevölkerung, wir haben eine andere Prioritätensetzung in der Bevölkerung, wir haben eine Distanz zur Organisation insgesamt, vor allem zu den Parteien, noch mehr zu den Kirchen. Und manchmal habe ich den Eindruck, oder relativ häufig sogar den Eindruck, dass es ganz klug wäre, wenn westdeutsche Politiker, aber natürlich auch die westdeutsche Bevölkerung viel mehr in die östlichen Länder schauen würde, die ja auch wieder sehr verschieden sind, die kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren, da hinschauen würde, um festzustellen, hoppla, das kann bei uns ähnlich auch passieren. Also insofern kann das sehr wohl eine massive Signalwirkung sein, weil es Umbauprozesse sind und weil es natürlich auch die Bundespolitik verändert. Wir haben ein föderales System, wir haben einen starken Bundesrat, wir haben Ministerpräsidentenkonferenz, Landesministerkonferenz und da sitzt dann jeweils womöglich jemand von der neuen Regierung drin.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Wir schauen mal so ein bisschen auf die Reaktionen in der SWR1 Hörerschaft. Markus Kurz aus der Schweiz, aus Luzern hat sich gemeldet. Was ich nicht verstehe, warum wurde diese Kabinettsrochade nicht genutzt, um die, vorsichtig ausgedrückt, Fehlbesetzungen Reiche und Wadefuhl seiner Meinung nach nicht ebenfalls zu ersetzen? Kritik an Ministerinnen und Ministern, die wird nicht ausbleiben. Also da gibt es mittlerweile auch ganz viele bei uns in den Medien, aber auch auf der Straße, die sagen, die könnten es besser.
Ja, also natürlich, wir glauben immer alle, dass wir den besseren Durchblick haben oder viele glauben es. Also tatsächlich mit Blick auf die Bundeswirtschafts- und Energieministerin gibt es tatsächlich viel Kritik. Ich glaube weniger mit Blick auf den Außenminister, die sind meistens außen vor. An Frau Reiche wird viel Kritik geübt, dass sie im Grunde so eine Energiepolitik, also quasi des 20. Jahrhunderts noch betreibe und zu wenig auf moderne Technologien setzt, auch mit Blick auf Klimawandel. Angeblich hat ihr der Bundeskanzler auch gesagt, sie müsse deutlich besser werden.
Da hat sie ja noch Gelegenheit zu. Robby hat sich gemeldet und sagt, mich würde interessieren, was der heutige Gast zu den Plänen der SPD sagt, die 5%-Hürde in Sachsen abzuschaffen oder auf 3% zu senken, nur dass man reinkommt. Das würde mich schon sehr interessieren, ob das der Gast als demokratisch ansieht.
Also demokratisch ist das jetzt zunächst mal unverdächtig. Ich finde den Vorschlag tatsächlich nicht besonders gut. Wir haben das mit Blick aufs Europäische Parlament. Es gibt Verfassungsrechtler, frühere wie Hans-Jürgen Papier, die sich dafür ausgesprochen haben. Immerhin der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Also es ist nicht völlig abwegig. Ich halte es für keine gute Idee, weil wir ein parlamentarisches Regierungssystem haben und wir brauchen handlungsfähige Parlamente. Und dazu ist es meines Erachtens sinnvoll, also eine Hürde zu haben, die nicht zu niedrig hängt.
Aber es liest sich schon so ein bisschen, wir sind so schlecht in den Werten, wir schrauben es mal nach unten, dass wir eine Chance haben.
Natürlich, aber menschlich verständlich, ich würde sagen, politisch nicht sinnvoll.
Volker Gätke aus Stuttgart hat sich gemeldet und stellt sich die Frage, ob wir generell auf dem richtigen Weg sind. Auch hier wird vom Wirtschaftswachstum als Notwendigkeit gesprochen. Die aktuelle Wettersituation macht für mich deutlich, dass wir ein großes Umdenken brauchen. Gibt es hier in der Politikwissenschaft Konzepte?
Also in der Politikwissenschaft vielleicht weniger. Es gibt in der Ökonomie schon so Konzepte, aber das sagen die meisten und meines Erachtens, das ist auch eine sinnvolle Aussage, dass wir Wirtschaftswachstum benötigen, um überhaupt auch mit diesen Herausforderungen umgehen zu können, nicht nur mit den sicherheitspolitischen, sondern natürlich gerade auch mit den klimapolitischen, aber eben eine andere Form des Wirtschaftswachstums, eine, also ich will jetzt diesen Dauerbegriff der Nachhaltigkeit nicht überstrapazieren, aber das Klimafolgenforschungsinstitut in Potsdam, Herr Edenhofer, macht da meines Erachtens brillant Vorschläge lohnt sich anzuschauen.
Dagmar hat geschrieben ins Studio, ich finde es gut, wie Frau Münch die Arbeit der Bundesregierung einordnet. Würde die Regierung nicht alles in die Öffentlichkeit tragen und das erst einmal unter sich ausloten, hätten die Bürger nicht das Gefühl, von Dilettanten regiert zu werden. Das ist die Meinung von Dagmar. Aber da sind wir wieder beim Thema Kommunikation und Außendarstellung, was nicht ganz unwichtig ist für die politische Arbeit.
Ja, und ich würde widersprechen, wir werden nicht von Dilettanten regiert. Das ist eine meines Erachtens unzutreffende Einschätzung. Aber natürlich, manchmal, die Leute haben so eine Neigung über die digitalen Netzwerke, auch Politiker, dass sie mal kurz aufscheinen wollen, dass sie sich ein bisschen auch wichtig machen wollen. Und es gibt genug Podcaster, Journalisten, sonstige Leute, die das befördern. Das tut uns nicht gut, ist leider menschlich, aber da gebe ich recht. Also da sollte man schlicht und ergreifend mal gelegentlich den Mund halten und die Finger weg vom Handy.
Und Heinz hat sich gemeldet, für den haben wir jetzt eine eher schlechte Nachricht. Er sagt, ein großes Dankeschön für die heutige Sendung auch an Frau Münch. Sitzt gebannt vor dem Radio und würde sich wünschen, dass es nicht nur 2 Stunden geht, sondern mindestens 6 Stunden. Die werden wir leider nicht schaffen. Wir sind am Ende angekommen. Frau Münch, vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Einschätzung, was die politische Lage momentan in Deutschland angeht. Ich sag mal, auf ein Wiedersehen.
Gerne und es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.